Schönen guten Abend bei Castmania, dem Bundesliga-Talk. Wie immer, nach einem abgelaufenen Spieltag kommen wir hier wieder zusammen und wollen über die heißesten Themen der Bundesliga quatschen. Das mache ich nicht alleine, das mache ich heute mal wieder mit Dennis. Dennis, guten Abend.
Na? Einen wunderschönen guten Abend. Ja, die heißesten Themen. Hoho, da machst du mich jetzt aber heiß, was du dir da so rausgesucht hast.
Na klar. Nö, ich dachte tatsächlich, oder hatten wir ja im Vorwege, kann man ja sagen, wir sind ja transparent, wir hatten einmal kurz drüber gequatscht, wie wir es heute angehen wollen. Wir fanden es tatsächlich irgendwie ein bisschen cooler, jetzt einfach mal uns ein paar Themenblöcke rauszusuchen, worüber man bundesligamäßig quatschen kann, als wenn wir jetzt nur den Spieltag Spiel für Spiel quasi abklappern. Aber wir wollen natürlich das Ganze eben in Bezug auf den Spieltag machen und dementsprechend haben wir uns da ein paar Themen rausgesucht, worauf wir Bock haben. Und dann würde ich jetzt tatsächlich mal anfangen, wie es sich gehört. Gehen wir doch einmal mal direkt ins Topspiel rein. Zum 26. Spieltag und zwar RB Leipzig gegen Borussia Dortmund. Leipzig gewinnt 2-0. Muss man tatsächlich sagen, war irgendwie ein bisschen glücklich am Ende des Tages. Also gerade in der zweiten Halbzeit hat ja Dortmund deutlich Oberwasser gehabt. Aber sie haben halt wieder reingeschissen und die Krise verschärft sich weiterhin. Dennis, du Dortmund-Experte, wie ist denn deine Meinung?
Ja, Experte ist jetzt aber hochgegriffen. Aber ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Meine Meinung, ja. Ich sag mal kurz und knapp zu diesem Spiel. Also, ich werde noch gleich viel, viel ausführlicher darauf eingehen, keine Sorge. Ja, kurz und knapp weiß Leipzig selber nicht, wie sie hier Punkte geholt haben. Jetzt mal ganz im Ernst. Also, wow.
Ja. Denke ich nämlich auch. Also, gerade die zweite Halbzeit geht ja ganz klar an Borussia Dortmund, ne? Die haben ja teilweise wirklich furios gespielt. Das war ja heftig, was die da abgerissen haben. Aber irgendwie...
Ja, ich kann dir den genauen Knackpunkt des Spiels sogar sagen, weil der ist halt offensichtlich, da muss man jetzt auch kein großer Experte für sein. Wir können es ja einmal ganz kurz ausrollen. Ich meine, schon frech, das Topspiel heißt, ich weiß, war Leipzig vor dem Spiel, 7. gegen 10. oder sowas, ist halt auch schon, naja, reden wir nicht drüber. Sind halt zwei große Namen. Genau, das Spiel beginnt ja eigentlich ziemlich klar. Also erstmal Dortmund fängt ganz okay an. Ersten 5 Minuten geht es und ja, danach hat ja Leipzig komplett das Heft des Handelns in der Hand, namentlich hauptsächlich durch eine Person und die ist nämlich David Raum. Was David Raum da am Anfang abgerissen hat auf der linken Seite, war absurd. Der hat eine Traumflanke nach der anderen reingeschlagen. Ja. Und was war das Problem, warum das gut funktioniert, dass man Waldemar Anton als Rechtsverteidiger aufgestellt hat? Nur schwerlich nachvollziehen kann, weil er hat das bei Stuttgart für gewöhnlich eigentlich auch gar nicht mal so geil gemacht. Und das war natürlich ein absolutes Mismatch. Also der hatte gar keine Chance gegen Raum, weder im Tempo noch in irgendwas. Ich meine, kein Vorwurf an ihn, er ist halt kein Außenverteidiger, ne? So fair muss man sein. Und ja. Der hat den komplett rund gemacht, der Raum. Also dass Dortmund hier nach der ersten Halbzeit nicht 2-0 hinten liegt, vielleicht sogar 3-0. Wir hatten ja einen Lattentreffer von Openda noch. Ja, das kann man eigentlich als absolut Glück bewerten. Und der Breaking Point dieser Partie war, so bescheuert wie es klingt, war die Verletzung von Sabitzer. Das sah übelst fies aus. Ich meine, hast du es vor Augen, wie fies da sein Bein eigentlich verdreht wurde? Ich glaube, das Knie hat richtig Probleme. Eieiei.
Ja, also da hoffen wir mal. Stand jetzt ist noch nicht, glaube ich, noch nicht raus, ob er sich jetzt schwerer verletzt hat. Aber so wie das aussah, das ist schon scheiße. Also, meine Güte, das wünscht man niemandem.
Nee, das sah fies aus, genau. Und daraufhin hat Niko Kovac natürlich ausgerechnet und hat dann Rami Benze bei Ini gemacht, welcher dann hat er auf Dreierkette, respektive Fünferkette umgestellt, nennt es wie ihr wollt. Für mich ist es fast dasselbe. Also, außer, ne? Egal. Haarspalterei. Und der ist dann nämlich auf die linke Seite gegangen und damit ist Riason auf die rechte Seite gegangen und nach ein paar Minuten Eingewöhnung war David Raum kein Faktor mehr in diesem gesamten Spiel. Und eigentlich kann man auch sagen, 33. kam er rein und man hat schon in den letzten 5 Minuten der ersten Halbzeit gesehen, dass Dortmund hier auf einmal irgendwie Oberwasser kriegt.
Ja.
Und das war dann kommt natürlich zweite Halbzeit direkt relativ schnell. In der 48. Ja, genau, kommt Luis Openda mit dem Tor. Das war natürlich absolut unglücklich und ja, ab da war das ja nur noch bescheuert, was da abging. Ab da hat Dortmund die ja an die Wand geklatscht. Die haben ja gar keine Luft mehr zum Atmen bekommen. Die haben die an die Wand geklatscht. Die haben Chancen versiebt. Unfassbar, was die haben liegen lassen. Also,
ja,
das ist so natürlich. Jetzt kann man sich dieses Spiel natürlich wieder schönreden und sagen, ey, komm, zweite Halbzeit. What the fuck, was ist das für eine Mannschaft? Die haben gewirkt wie ein fucking Dämon. Das war ja abartig, was die abgerissen haben. Und die müssten dieses Spiel halt auch einfach mindestens 4-2 gewinnen und dann gibt es keine Diskussion drüber, dass das dann am Ende auch komplett gerechtfertigt war, wenn sie so spielen. Aber da ist natürlich die Frage, wieso spielen sie nicht immer so? Und was man auch hinterfragen kann, ist, warum hat Nico Kovac, ich meine, dass David Raum Anton drüben nass macht, das hat man schnell gesehen. Ich weiß, man wechselt jetzt ungern irgendwie einen Spieler in der ersten Halbzeit aus, aber irgendwas musste sich da einfallen lassen, dass das nicht so oft passiert. Ob ein Adeyemi da mehr mit zurückarbeiten muss, um ihn zu unterstützen, ja, wäre eine Maßnahme gewesen, der war auch wieder kein Faktor so richtig, möchte ich mal anmerken. Mhm. Aber was Dortmund da in der zweiten verballert hat, das war unglaublich. Also wirklich unglaublich. Wie gesagt, hier musst du Minimum 4 Tore machen und dann diskutiert keiner über dieses Spiel. Hey, einfach kurz mal die XG. Ich meine, Leipzig 1,87 XG machen 2 Tore, völlig in Ordnung. Brauchen wir nicht drüber reden, ne? Dortmund macht 3,06 XG, macht 0 Tore. Das ist halt auch einfach dann krass.
Wie? Aber, naja, ich sag mal, da war natürlich auch ein bisschen Pech, ne? Ich meine, da kam natürlich ja das eine oder andere Mal auch mal die Querlatte da ins Spiel. So. Aber ich finde, irgendwie ist es auch so ein bisschen sinnbildlich für diese ganze Dortmunder Krise. Jetzt spielen sie schon mal gut in der Bundesliga, wohlgemerkt. In der Champions League wissen sie sich ja durchaus schon zu belohnen, aber jetzt in der Bundesliga, ich weiß nicht, jetzt spielen sie tatsächlich sogar mal gut und es klappt irgendwie trotzdem nicht. Also irgendwie ist der Wurm irgendwie komplett drin.
Ja gut, aber sie haben auch nur 50 Minuten gut gespielt, alles davor war eine Vollkatastrophe. Also ich habe ehrlich gesagt, ich habe zum Ende der ersten Halbzeit habe ich überlegt, ob ich die Scheiße gar nicht erst weitergucke und mir gedacht, ey, ich kann meine Zeit auch sinnvoller benutzen als das.
Ja, natürlich, natürlich. Das war halt als Dortmunder Fan und dann die erste Halbzeit sehen, so, das ist natürlich schon bitter. Da kann man schon irgendwie Dinge machen, die sinnvoller sind, zum Beispiel alles andere.
Ja, aber muss man ehrlich sagen, nicht nur in der aktuellen Saison, sondern auch generell so. Ich erwarte mir ja nicht viel, wenn sie gegen Leipzig spielen, ne? Aber das war jetzt natürlich am Ende sehr, sehr underwhelming, weil da halt so viel mehr drin war. Aber hat man selber verkackt. Es wurde nur aufgrund einer Verletzung darauf reagiert. Was soll ich denn sagen? Da kann man da natürlich jetzt auch mal, prinzipiell habe ich ja dem Meister gesagt, ja, was kannst du Nico Kovac vorwerfen, außer dass er Julian Brandt aufstellt. Den Vorwurf bleibt immer noch. Julian Brandt war absolut ein Nullfaktor. Das ist eine Frechheit. Eigentlich spielt Dortmund immer in Unterzahl. Das ist halt echt ein bisschen unfair. Aber naja, ist halt selbst gemacht, die Unterzahl.
Ja, ich muss dann leider sagen, also Brandt ist im Moment überhaupt nicht auf der Höhe. Also ist ja leider relativ bekannt, dass er halt gerne dann gut spielt, wenn die Mannschaft insgesamt gut spielt. Aber er halt selber meistens in Krisenzeiten einfach kein Faktor ist, der irgendwie bereichernd ist. Das ist halt Ja, so inkonstant der Gute. Und das Problem ist halt bei ihm natürlich auch, dass er nun mal auch kein Talent mehr ist. Ne? Ich meine, er ist mittlerweile ein gestandener Bundesligaspieler und eigentlich sollte man da erwarten können, dass er auch mal ein bisschen Konstanz in seine Leistung bringt und das, was er so drauf hat, auch vielleicht mal Woche für Woche zeigt und nicht halt nur ein gutes Spiel alle 5 Wochen oder so.
Ja, oder er hat ja mal so seine Streak, aber du sagst es ja, er ist der Inbegriff eines schönen Wetterfußballers geworden, also war ja schon immer, aber dieses Jahr ist es doch sehr deutlich zu sehen. Das Problem ist, wenn Reyna gespielt hat, der hat es halt, ich halte eigentlich viel von Gio Reyna, der hat es auch nicht besser gemacht. Das Einzige, was da natürlich Hoffnung macht, ist natürlich Chukwuemeka, der kam ja dann auch rein, ist gar nicht mehr irgendwas, roundabout 70, 75. oder sowas, glaube ich, wo habe ich ihn? 72. Der macht Hoffnung. Also da siehst du schon gleich, der hat eine ganz andere Dynamik, eine ganz andere Wucht. Der hat eine Technik. Also siehst du schon, der kann richtig was. Und wenn der fit wird und sich da richtig reinspielt, also dann Ich weiß natürlich nicht, wo sie ihn planen, aber bei dem, was der zeigt, würde ich den für die Brandposition planen und Brand Gnadenlos auf die Bank setzen. Der Typ macht einen richtig guten Eindruck. Ich hoffe, er wird jetzt mal richtig fit und kann das jetzt auch mal wirklich nochmal zeigen. Weil auf den habe ich Bock. Den finde ich spannend.
Definitiv, definitiv. Aber vielleicht muss dann halt auch wirklich, ja, dann auch mal sagen, okay, ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, den Brand einfach so auf die Bank zu setzen. Ist ja, glaube ich, auch der Vizekapitän von Dortmund. Und, ja,
das ist korrekt.
Ja gut, und ich sag mal, ist halt die Frage, ob das denn im Endeffekt, wenn du ihn dann auf die Bank setzt, nicht noch mehr Unruhe reinbringst. Aber auf der anderen Seite hat man so das Gefühl, Dortmund braucht dringend neue Impulse. Ne?
Also ich erwarte von Niko Kovac, hat ja auch so ein bisschen den Ruf als harter Hund, dass der, wenn die Leistung nicht stimmt, dass er ihn auf die Bank setzt. Das ist ja das, was viele monieren. Die fragen sich immer noch, warum steht der Typ immer wieder in der Startaufstellung? Klar, Reiner hat es nicht besser gemacht und ja, ansonsten müsstest du mal in die zweite Mannschaft die U19 gucken, ob du da einen für die Position hast. Ohne Frage. Aber, Entschuldigung, wenn der Junge fit ist und halbwegs eingespielt, dann muss der für mich sofort den Brand auf die Bank setzen. Ich fand den, der hat in der Zeit den knapp 30 Minuten waren es ja nicht ganz mit der Nachspielzeit, hat der mehr gezeigt als Brand in dem gesamten Spiel. Das ist einfach so. Und von daher, sobald der für 90 Minuten fit ist, würde ich den Mann starten lassen und dann mal gucken, ob es nicht besser wird, wenn er das spielt. Und wenn Julian Brandt mit einem Problem hat, dann soll er mit Leistung überzeugen. Ganz ehrlich.
War Chukwuemeka verletzt? Oder weil du meintest, der muss sich jetzt erstmal einspielen?
Ja, der kam ja mit Verletzung an bei der Leihe. Dann hatte er ja, wurde ein, zwei Mal eingewechselt. Dann hat er wieder eine kleine Blessur gehabt. Ich hoffe natürlich, dass das jetzt nicht wieder so ein klassischer, ich bin permanent verletzt Spieler ist. Das wäre sehr unangenehm.
Mhm.
Aber ja, ich weiß, war jetzt auch nichts Großes. Es war eine kleinere Blessur. Und ich hoffe mal, dass er jetzt dann wirklich, wirklich fit wird und das hält. Und dann fand ich das, hat er auf jeden Fall sehr, sehr gute Ansätze gezeigt. Ja klar, die Saison ist gelaufen, spätestens nach dem Spiel, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber jetzt kann man wenigstens dann noch sich angucken, rausfiltern, ey, wer ist denn für nächstes Jahr relevant? Das kann man jetzt noch rausfinden. Und den fand ich spannend. Da haben sie auch eine Kaufoption drauf. Und ja, muss man mal abwarten. Aber ich finde, dann jetzt, also ich habe nicht viel von dem gesehen, der hat ja noch nicht mal gefühlt ein ganzes Spiel gemacht, würde ich den sofort gegen Brand tauschen, also. Aber gut, genug Brandbashing. Ich melde das auch gar nicht böse, ist bestimmt ein feiner Kerl, aber seine Leistung dieses Jahr ist leider eine Frechheit. Anfang des Jahres war es Emre Can, der immer auf den Deckel gekriegt hat, jetzt ist es Julian Brandt und beide haben sich das leider auch verdient.
Ja, also irgendwie ja, das ist halt bitter. Aber im Moment glänzen beide nicht, wobei im Moment muss man ja wirklich sagen, Can von beiden ja sogar noch der ist, der mehr Leistung bringt und sich mehr rein Haut gefühlt. Und ja, Brandt hat im Moment halt wieder die Scheiße am Schuh. So. Und ja, also ich denke, also machen wir uns nichts vor, das wird dieses Jahr nichts mehr. Oder diese Saison zumindest. Aber wenn du die Saison irgendwie noch einigermaßen so halb versöhnlich abschließen willst, musst du jetzt irgendwie nochmal was ändern.
Ja, es gibt zwei Optionen, wie willst du die Saison für sich abnehmen? Entweder gewinnst du die Champions League, halte ich jetzt für relativ unwahrscheinlich.
Nö.
Also, aber dann versuch die Fans wenigstens mit geilem Fußball zu verwöhnen oder wieder an dich zu binden. Ne? Versuch mehr sowas wie in der zweiten Halbzeit dahin zu klatschen. Natürlich wird nicht jeder Gegner das mitmachen, um Gottes Willen. Aber die sollen zeigen, dass sie sich reinhauen und dann vielleicht noch ein paar Plätze hochklettern fürs gute Gefühl.
Mhm.
Und dann werden auch die Dortmund-Fans sagen, Mensch, puh. So, dann muss auch wirklich ordentlich durchrasiert werden im Sommer. Weil sonst fängst du wieder ganz schnell von vorne an.
So, wenn du sagst, es muss durchrasiert werden, was sind so deine Meinung, die Sachen, die passieren müssen?
Ich verweise wieder auf den Rückblick zum 22. Spieltag, da habe ich das alles schon mal gesagt. Also kurzform, der Fisch stinkt grundsätzlich vom Kopf und da musst du ansetzen. Der Watzke muss weg. Also der hatte eigentlich hat er ja gesagt, er hört nach dieser Saison, glaube ich, auf. Dann habe ich zwischendurch in der Krise, er will weitermachen, bitte nicht, hör auf. Schmeiß den Kehl gleich hinterher. Den Ricken, ganz ehrlich, schmeiß den auch hinterher, schmeiß den, sag mal, hol da irgendwelche Leute rein, die nichts mit dem Verein am Hut haben, die sagen, ey, wir haben Ahnung. Natürlich, na klar, du kannst dich die gesamte Führungsriege rauswerfen und das funktioniert. Das ist mir wohl klar. Aber Watzke, Sammer, Kehl, meiner Meinung nach, müssen auf jeden Fall weg. Von mir aus kannst du den Ricken behalten erstmal. Damit nur noch irgendeiner da ist, der sich da auskennt. Und da musst du natürlich auch im Kader komplett aussortieren, ne? Natürlich auch das. Auch wenn das natürlich nicht so einfach ist, du brauchst immer einen Abnehmer dafür. Das kennen ja alle Vereine, wenn sie mal jemanden loswerden wollen. Aber da muss Struktur rein und Trainer. Ja, müssen wir den Rest der Saison abwarten, ob es vielleicht nicht sogar eine Überlegung wert ist, mit Niko Kovac in die neue Saison zu geben. Das muss man jetzt mal abwarten. Das finde ich schwer zu beurteilen, weil der hatte halt wirklich ein Himmelfahrtskommando übergeben bekommen. Das muss man ganz ehrlich so sagen.
Ja, das ist ein bisschen schwierig, ehrlicherweise, da jetzt objektiv bewerten zu können, denn wenn man ehrlich ist, der Mann hat im Moment einen sehr, sehr undankbaren Job.
Nett ausgedrückt. Nett ausgedrückt, ja.
Ja.
Ihm an sich kann ich jetzt gar nicht so viel vorwerfen, außer dass Brand halt andauernd spielt. Ich meine, Chan hast du ja von auch angesprochen. Der macht als Innenverteidiger momentan echt solide. Also, von daher, da kann ich ihm, aktuell kann man ihm keinen Vorwurf machen. Der hat sich wieder echt so ein bisschen so aus dem Fokus rausgespielt. Ist immer noch kein Kapitän. Anderes Fass. Braucht einen neuen Kapitän. Aber das ist, habe ich auch schon mal erwähnt. Und ja, ist gut klar, hier jetzt bei dem Spiel würde ich sagen, ja, da hätte er echt was machen müssen. Und dann, wenn du dann echt nach 20 Minuten sagst, komm, Anton raus, Benze bei Ini rein, Riason rüber. Ist immer scheiße für einen Spieler, aber hätte vielleicht was gebracht. Ja, gut, aber im Endeffekt, sie haben das 1-0 bis zur Halbzeit, sage ich mal, gehalten. Von daher war das dann auch Schadensbegrenzung. Aber
das ja. Stimmt, aber wie gesagt, manchmal gerade wenn du siehst, dass dein Spieler einfach einen absoluten Scheißtag hat. Ja, es ist nie schön für einen Spieler vor der Halbzeit ausgewechselt zu werden, aber im Prinzip ja, kein Spieler ist größer als der Verein, dementsprechend muss man das tun, was für den Verein am besten ist. Und wenn du einfach nicht auf der Höhe bist, dann musst du ausgewechselt werden.
Ah, du tust ja auch dem Spieler keinen Gefallen, damit ihn auf dem Feld zu lassen und ihn die ganze Zeit von Raum abkochen zu lassen.
Richtig.
Also das war ja nach 15 Minuten, war ja 15, 20 Minuten, war ja klar, um Gottes Willen, der ist auch komplett verloren im Posten.
Ja, das war richtig, richtig bitter.
Ja, aber gut. Ja.
Genau. Aber gut, Borussia Dortmund werden wir natürlich auch weiterhin mit großem Interesse verfolgen, wie es weitergeht. Jetzt nächsten Spieltag glaube ich gesehen zu haben, dass es gegen Mainz geht. Das ist natürlich eine ganz schwierige Nuss zu knacken. Und dann,
nett ausgedrückt zurzeit.
Ja, es wird eher scheiße, glaube ich. Leider.
Dortmund hat eh einen Drecksrest. Weil Dortmund hat auch noch Bayern und Leverkusen jeweils auswärts. Also.
Ja, das wird halt eine kleine Nummer, ne?
Ja, vielleicht ist bis dahin ja alles entschieden und die haben keine Lust mehr zu spielen. Wer weiß.
Wer weiß. Aber wir werden natürlich auch noch über Bayern und Leverkusen in dieser Folge reden. Aber tatsächlich sollten wir uns jetzt als allererstes mal den Kampf um die anderen Europaplätze annehmen. Denn Mainz spielt unentschieden gegen Freiburg, Leipzig gewinnt, Gladbach gewinnt, sodass im Prinzip Platz 3 bis 7 mittlerweile relativ dicht zusammengerückt sind. Wenn man das mal so sehen will, oder wenn man das aktuell, die aktuelle Tabelle sagt, Dritter Mainz mit 45 Punkten, Vierter Frankfurt 45 Punkte, Fünfter Leipzig 42 Punkte, Sechster Freiburg 42 Punkte, Gladbach Siebter 40 Punkte. Also super dicht alles mittlerweile. Das wird noch richtig spannend, wer es da am Ende macht, ne?
Ja, das hatten wir ja letzte Woche schon das Thema, dass wir uns da auch nicht so ganz einig waren auf jeden Fall, an wen wir da glauben und an wen nicht, aber das ist ja auch das Schöne. Ja, aber wenn da jetzt nicht dieser Abstand zum ersten und zweiten wäre, dann würde man sagen, was eine überragende Liga. Also da gucke ich ein bisschen neidisch in die zweite Liga. Das ist ja crazy eng da. Das hätte ich auch wirklich gerne mal in der ersten wieder, ne? Das wäre so schön. Aber
super spannend, die zweite Liga. Vielleicht sollten wir auch manchmal lieber über die zweite Liga reden. Aber,
ja,
hätte ich gerade gesagt, ups. Aber, ist halt finde ich jetzt nochmal wieder einen Tick interessanter geworden, weil ich ehrlicherweise mit dem einen oder anderen Ergebnis so auch nicht gerechnet habe. Zum Beispiel habe ich am Ende des Tages dann doch gedacht, dass Mainz die Freiburger besiegen wird. Ich hätte auch tatsächlich zumindestens erwartet, dass Werder Bremen ein bisschen mehr Gegenwehr gegen die Gladbacher zu Hause leistet.
Und aber jetzt war die Scheiße am Schuh.
Ja, die Bremer, die haben 2-0 gegen Leverkusen gewonnen.
Ja gut, aber guckst du dir an, was die letzten Wochen gerissen haben. Also Bremen hat auch richtig, richtig Downphase gerade. Ich meine, wir reden hier von Bremen. Die haben in der Hinrunde haben wir noch über spekuliert. Oh, schaffen die es vielleicht nach Europa? Die haben echt, sind echt gut drauf und jetzt...
Nein.
Nein, werden sie nicht mehr schaffen, um Gottes Willen natürlich nicht, aber...
Nee, der Zug ist abgefahren.
Aber sie werden auch nicht absteigen, also von daher...
Nee, das glaube ich auch nicht.
Mit einer realistischen Erwartungshaltung werden die meisten Fans da schon reingegangen sein. Die werden natürlich ein bisschen geträumt haben, aber ich glaube, die sind nach wie vor die nächsten ein, zwei Jahre weiterhin fein damit, wenn man safe ist.
Das schätze ich auch. Und wie gesagt, also ich glaube jetzt tatsächlich, dass sich beim Kampf um Europa auch wirklich das auf diese Mannschaften beschränken wird. Ich glaube, die Wolfsburger werden jetzt nicht nochmal rankommen. Die haben ja jetzt auch 1-0 gegen Augsburg vergeigt. Und zugegebenermaßen sind es auch nur 4 Punkte bis Platz 6. Dennoch glaube ich ehrlicherweise nicht, dass Wolfsburg da noch entscheidend eingreifen wird. Und ich glaube, der Kampf um Europa wird sich... Mainz, Frankfurt, Leipzig, Freiburg und Gladbach alleine widmen. So. Oder glaubst du, dass Wolfsburg dann auch irgendwie entscheidend eingreifen wird am Ende des Tages und nochmal irgendwie hochrutschen wird?
Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass Wolfsburg, aber auch besonders Augsburg, so ungern wie ich es sage, die sind auf einem crazy Run, dass die da halt wirklich... noch mal ein bisschen ranrobben können. Ich meine, die spielen bestimmt auch noch höchstwahrscheinlich gegeneinander. Also zum Beispiel jetzt Gladbach, Leipzig werden sich Punkte klauen.
Glaubst du?
Naja, die spielen gegeneinander. Also in irgendeiner Form werden die sich Punkte klauen.
Achso, ja. da spielen sie. Ja, am nächsten Spieltag.
Ne, naja, und von daher, ich würde Wolfsburg, Augsburg, ganz ehrlich, ja, Stuttgart, naja, komm, Stuttgart schreibe ich für dieses Jahr exakt auch ab. Die haben auch eine solche Saison, wenn wir ganz ehrlich sind.
Ja.
Aber Wolfsburg, Augsburg, ich würde die noch nicht abschreiben.
Okay.
Also ich möchte nicht, dass eine dieser beiden Mannschaften nach in Europa spielt, ne? Um Gottes Willen, das möchte ich nun wirklich nicht. Aber sie haben auch, Wolfsburg hat zu viel Qualität, als dass sie sie abschreiben würden. Augsburg hat einfach einen crazy run, keine Ahnung, wo der herkommt, aber sie reiten ihn, und zwar gewaltig.
Ja, weiß ich nicht. Also... wenn ich ehrlich bin, die Wolfsburger sind mir dafür dann doch irgendwie zu inkonstant, als dass ich denen zutraue, dass da nochmal ein Riesenrun kommen wird. Auch wenn sie jetzt den nächsten Spieltag gegen Heidenheim natürlich als Favorit bestreiten werden, das ist ja ganz klar. Trotzdem, Wolfsburg und auch Augsburg sehe ich beide jetzt nicht in Europa. Sorry, also... davon abgesehen, dass ich die beide auch nicht in Europa sehen wollen würde, nicht so ungut, liebe Wolfsburg und Augsburgs Fans, aber bleibt mal da, wo ihr seid, und ich glaube, das werden jetzt bis einschließlich Gladbach, die werden um die europäischen Plätze kämpfen, und ja, wobei man dann natürlich auch schauen muss, wenn Leipzig jetzt in Gladbach gewinnt und das Freiburg gegen Union Berlin gut machen wird, dann wird sich da der Abstand natürlich auch wieder krass vergrößern. Ne? Also Gladbach ist jetzt auch schon wieder gezwungen zu punkten, wenn die irgendwie da noch, gerade jetzt gegen den direkten Konkurrenten, könnten sie Leipzig überholen. Also das ist im Prinzip für die ein 6-Punkte-Spiel. Das müssen sie schon gewinnen.
Ja, das ist auch ein wichtiges und wegweisendes Spiel. Aber darf man nicht vergessen, es sind halt immer noch 8 Spieltage, ne? Also da kann doch richtig Rotation reinkommen. Ob man daran glaubt, ist ein anderes Thema. Es ist ja, also so langsam kann man, es ist halt so langsam, ne? Also es hat sich schon länger gesettet. Aber die sind alle lang, so, oh Gott, so lange da oben, da reden wir nicht von einer Überraschung mehr. Und die da rauszukicken, bedarf schon einem richtig guten Run von sich selbst. Das ist einfach das, so.
Das stimmt. Das stimmt. Ja, wie gesagt, also ich glaube, es wird weiter spannend bleiben.
Da ja.
Jetzt Gladbach gewinnt halt 4-2 in Bremen. Muss jetzt aber wegen der gelb-roten Karte beim nächsten Spiel auf Tim Kleindienst verzichten, was natürlich auch ein herber Verlust ist.
Ja, gerade wo er das Toreschießen wieder entdeckt hat.
Ja. Richtig. Und ja gut, dann spielen sie gegen Pauli. Die werden sich auch da den Arsch aufreißen müssen, gerade weil es für Pauli ja auch noch um wahnsinnig viel geht und die jetzt auch nochmal richtig ranrauschen müssen. Ja, wird schwierig. Und ja, ich denke, eigentlich habe ich jetzt gar nicht so viel zum Kampf um Europa weiter zu sagen. So, ne?
Nee, also, es ist tabellarisch spannend, aber es ist da jetzt ja keine große Bewegung drin gewesen. Und es braucht ein paar Spieltage, damit sich da was tun könnte.
Ich gehe davon aus, ja. Wie gesagt, wir haben das ja in der letzten Analyse schon deutlich ordentlich besprochen. Es ist im Prinzip alles soweit gleich geblieben. Es ist noch ein Tick enger zusammengerückt. Ich gehe davon aus, ja, das wird bis zum letzten Spieltag spannend bleiben und ich bin halt gespannt, wer es am Ende macht. Aber ja, schauen wir, wir werden da auf jeden Fall am Ball bleiben. Ja, und im Abstiegskampf, da hat sich ja auch wieder ein bisschen was getan, ne?
Ja, neues Schlusslicht als am Start.
Ja, Heidenheim gewinnt 3-1 zu Hause gegen Holstein Kiel. Kiel jetzt mit 17 Punkten letzter. Heidenheim ist jetzt bei 19 Punkten. St. Pauli holt den Big Point gegen Hoffenheim. Das war verdammt wichtig. Und ja gut, Bochum verliert zu Hause gegen Eintracht Frankfurt mit 3-1. Und auch da ja, muss man tatsächlich sagen, hat es Pauli jetzt geschafft, sich ein bisschen von Platz 16 bis 18 abzusetzen. Immerhin 5 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, 6 Punkte Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz. Das war wichtig, würde ich sagen, der Sieg gegen Hoffenheim. Der war wichtig.
Ja, also klar ist jeder Sieg wichtig, aber das ist ja mit Hoffenheim ja nun mal auch mehr oder weniger ein direkter Konkurrent, den sie da jetzt richtig schön wieder mit reinziehen, auch wenn das Hoffenheim-Pair der Qualität ihres Kaders trotzdem schaffen wird, brauchen wir nicht drüber reden. Aber man muss auch sagen, hier St. Pauli hat das aber auch. Es ist jetzt ja nicht so, dass das ein Stil war. Die haben das Ding hier komplett zurecht gewonnen. Hoffenheim war todesharmlos. Ich bin mir nicht sicher, ob das vielleicht das schlechteste Saisonspiel von Hoffenheim gewesen sein könnte. Die waren ja absolut, absolut schlecht in diesem Spiel.
Oh ja.
Und die größte, das Einzige, was man Paul hier vorwerfen könnte, ist, goddammit, warum steht es nicht 2-0 und warum kann Jackson Irvine keinen Ball ins Tor schießen, selbst wenn er gefühlt fast frei davor steht? So, dann wäre der Deckel auf diesem Spiel viel drüber drauf gewesen. Ja. Eigentlich hätten wir noch was für die Tordifferenz tun müssen aus St. Pauli-Sicht, aber hey, 1-0 bringt auch 3 Punkte, alles cool.
Ja, gut, man muss natürlich auch sagen, das 1-0 war ja auch ein kleines Geschenk von Baumann, der wirklich einen katastrophalen Pass gespielt hat auf Bischof, der ja direkt abgefangen wurde.
Oh ja, der war schlimm.
Und gut, was soll man dazu sagen? Also, letztendlich, Weishaupt muss da nur noch einschieben. Boah. Und auf einmal steht es 1-0. Und von Hoffenheim kam ja irgendwie gar nichts. Ne?
Wie gesagt, deswegen habe ich ja gesagt, ich habe das Gefühl, dass wir viele schlechte Spieler von Hoffenheim dieses Jahr gesehen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich schon Schlechteres gesehen habe von denen.
Ja, das muss war man wirklich sagen.
Nicht gut.
Nee, das war richtig scheiße. Sagen wir, wie es ist. Das war richtig scheiße von Hoffenheim, was sie da offensiv nicht geleistet haben. Und dann auch noch so ein Katastrophenpass vom Torwart. Also das war wirklich so ein richtiges Spiel zum Vergessen, würde ich mal sagen. Also fußballerisch schlechter und harmloser, wie Hoffenheim jetzt gespielt hat, geht's ja fast gar nicht. Und ja, und Pauli hat halt das Geschenk dankend genommen und war auch insgesamt die deutlich bessere Mannschaft. Hätte übrigens auch 2-0 oder 3-0 ausgehen können. Müssen. Ja, bin ich bei dir. Und so ist Pauli wieder einen ganz großen Schritt Richtung Klassenerhalt gewandert, ne?
Ja, und die anderen Ergebnisse müssten ihnen ja eigentlich auch einigermaßen schmecken. Ich meine, Bochum verliert gegen Frankfurt.
Ja.
Auch das völlig zu Recht. Da hat, also brauchen wir jetzt nicht drüber reden, auch wenn Bochum sich ja wieder teuer verkauft hat. Diesmal hat es nicht gereicht für Punkte. Und ja klar, das Heidenheim-Kiel, da hätten sie sich natürlich ein Unentschieden gewünscht, machen wir uns nichts vor. Aber ob jetzt Heidenheim oder Holstein-Kiel, 17. das ist denen, glaube ich, relativ egal, solange sie vor denen stehen. Und eigentlich lief dieser Spieltag ziemlich gut für Pauli. Und ich sag's ja auch, ich habe ja nicht erwartet, dass die hier gegen Hoffenheim Punkte holen oder mehr als einen.
Mhm.
Ich meine, gut, ich bin auch überrascht, dass Heidenheim Holstein-Kiel steckt, muss ich sagen. Das habe ich auch nicht so kommen sehen. Ich hätte mein Geld auf Kiel gesetzt, wenn ich Sportwetten machen würde, was ich Gott sei Dank nicht tue, weil das teuer und dumm ist meistens. Also vor allem, wenn ich es mache.
Ja. Ja. Gebe ich dir recht. Und ja. Glaubst du, dass Pauli sich jetzt soweit gerettet hat? Oder glaubst du, dass die im Prinzip oder beziehungsweise glaubst du, dass der Kampf um Platz 15 jetzt die nächsten 8 Spiele noch deutlich spannender wird?
Also er wird auf jeden Fall nicht unspannender, da bin ich mir sicher, weil St. Pauli sehe ich jetzt endlich wegmarschieren. Und wenn sie wegmarschieren, sehe ich ihm anders da reinstürzen. Es hängt natürlich viel an Bochum, aber Bochum hat sich ja mehr als nur stabilisiert. Ich meine, Heidenheim ist auch nur ein Punkt dahinter. Dass die immer mal auch für eine Überraschung gut sind. Aber ich sehe jetzt aktuell auch Pauli gerade mit ihrer stabilen Defensive, ich sehe Pauli jetzt nicht irgendwie in eine Krise schlittern. Oh, also ich denke schon, dass Pauli da bleibt. Aber es könnte natürlich über streckenweise mal 1-2 Wochen vielleicht auf 2 Punkte schrumpfen oder so, der Vorschuss. Aber ich glaube nicht, dass Pauli noch in die Abstiegsränge oder Relegationsränge reinrutscht. Ich glaube, die Defensive ist einfach zu gut dafür. Die schwimmen auf so einer Selbstvertrauenwelle. Ich denke, ja, die machen das.
Auf der einen Seite natürlich ja. Also ich glaube auch und hoffe sehr, dass sie es machen. Aber ich glaube, das wird tatsächlich bis zum Ende spannend bleiben. Tatsächlich, ich sehe nicht, dass die jetzt auf zig Punkte wegmarschieren. Und ich glaube, auch Hoffenheim wird noch deutlich mehr Probleme kriegen. Bei Union müssen wir mal sehen. Die haben jetzt ja 1-1 gegen Bayern gespielt. Werden wir auch noch drüber reden. Aber ich glaube, Hoffenheim, das, was die im Moment an Leistung anbieten, ist gar nichts. Ich glaube, die werden noch den einen oder anderen Punkt liegen lassen. Und auch Pauli muss ja noch gegen die ganzen dicken Fische ran, ne? Gegen Leverkusen, gegen Bayern München etc. pp. Auch das wird noch ganz, ganz schwierig. Ich glaube, dass wir jetzt 5 Punkte Vorsprung haben, ist leider auch erstmal eine Momentaufnahme, die natürlich auch nicht dauerhaft so bleiben wird. Ich glaube, das wird nochmal richtig spannend und richtig heiß.
Also ich werde mich nicht beschweren, wenn der Abstiegskampf wieder ballert und liefert, ne? Ich sag's, wie es ist. Nehm das mit. Bin emotional nicht sonderlich bewandert in der Mannschaft. Also let's fucking go.
Ja, sagen wir es mal so. Also mir wäre es doch sehr wichtig, dass Pauli in der ersten Liga bleibt. Bei dem Rest gebe ich dir recht.
Also mir wäre es auch recht, wenn Hoffenheim da noch reinrutscht in den Abstiegsplätzen. Aber das glaube ich qua der Qualität, die im Kader haben, glaube ich das nicht.
Oh, die Hoffenheimer hast du auch ein bisschen gefressen, ne?
Ja, dammit, die wurden gegründet und haben einfach gecheatet. Die hatten die zweithöchsten Transferausgaben als Drittligist in der Gesamtdeutschland. Entschuldigung. Die haben sich da hochgecheatet. Ja, jetzt sagen sie, sie sind ein eingetragener Verein. Ist ja auch alles schön und gut, ist ja auch cool. Aber ganz ehrlich, ihr habt da eine 50.000, 60.000 Schüttel in Sinsheim stehen und eine Glück- und Rückenkrieg kommen da 20.000 vorbei, aber auch nur, weil die gedacht haben, da drin gibt es bessere Wurst. Also wirklich, ich kann Hoffenheim nichts anfangen, wirklich. Und dieser Verein entwickelt sich auch nicht weiter. Die hatten mal, der Start von denen war ja cool mit den ganzen jungen Spielern da mit Ralf Rangnick. Da konntest du ja noch irgendwie einen Hauch, zumindest für die Spieler oder die auf dem Feld eine Sympathie entwickeln, weil die einfach geilen Fußball gespielt haben mit jungen Leuten, das war cool. Aber was ist denn die Truppe? Wofür steht Hoffenheim denn? Wofür? Außer für SAP. Sag's mir, ich weiß es nämlich nicht. Ich weiß nicht, wofür dieser Verein steht.
Ich weiß es auch nicht. Vielleicht, dass man sich unter bestimmten Umständen auch Erfolg kaufen kann. Aber...
Naja, ich weiß nicht, ob die das mit denen wirklich aktuell als Erfolg ansehen. Aber ey, ja. Die haben sich bis in die höchste Spielklasse geballert.
Hey, und wie du schon gesagt hast, damals noch mit Demba Ba, Chinedu Obasi und Carlos Eduardo und so weiter.
Firmino,
genau. Da waren ein paar Banger dabei, das muss man mal ganz klar so sagen.
Ja, und das hat Spaß gemacht, denen zuzusehen. Ne? Du hast gesagt, oh ja, Hoffenheim, gut, okay. Warum sind die hier in der ersten Liga? Warum sind die Brenner? Die spielen geilen Fußball, sehe ich mir gerne an. Wunderbar. Ne, dann habe ich auch weniger Probleme mit solchen Vereinen, aber die spielen ja nicht mal guten Fußball. Das ist ja seit Jahren auch ein Trauerspiel.
Ja, das ist seit Jahren irgendwie enttäuschend, würde ich mal sagen.
Nein, enttäuschend. Ja, enttäuschend ist es jedes Jahr allerdings, weil sie es hoch platziert. Und können wir bitte aufhören, Hoffenheim zu reden? Ich werde sonst sauer.
Ja, wir haben ja gesagt, wir wollen nur über die coolen Themen reden.
Ja, da haben wir aber sowas so reingeschissen schon.
Und da muss man, ja... Das stimmt wohl. Leipzig und Hoffenheim zu präsent. Nö, aber wie gesagt, also um jetzt nochmal ein Fazit zum Abstiegskampf zu ziehen. Ich denke definitiv, das wird auf jeden Fall noch relativ spannend. Und ich glaube aktuell, der große Vorsprung von Pauli, wobei groß, in Anführungsstrichen, das sind 5 Punkte. Ich glaube, das ist leider auch nur eine Momentaufnahme. Bochum hat sich relativ stabilisiert, auch die werden noch ihre Punkte holen, auch wenn es jetzt gegen Eintracht Frankfurt nicht gereicht hat, wobei man auch ehrlicherweise sagen muss, auch wenn Frankfurt jetzt die letzten Spieltage nicht gut war, es ist dennoch keine Schande, gegen Eintracht Frankfurt zu verlieren. So. Ich meine, die sind immer noch Vierter in der Liga, auf ganz, ganz knapper Tuchfühlung zu Platz 3. Und die werden sicherlich sind mit einer der Favoriten auf die Champions League. So, also da hat sich Bochum auch schon trotzdem ganz gut verkauft, auch wenn es am Ende des Tages nicht reicht. Aber ich denke, dass Bochum, wenn sie so weitermachen, ihre Punkte auch noch einfahren werden. Also von daher, ja, es wird auf jeden Fall spannend.
Definitiv.
So, ein Thema habe ich jetzt noch, und zwar Bayern gegen Union Berlin 1-1. Leverkusen haut mal wieder einen Leverkusen-Sieg raus.
Leverkusen, oh Gott. Oh Gott, das klingt, als ob eine Gott hätte ein Twitter-Bubble das erfunden hat. Ist das schlimm?
Leverkusen, ja, Bild-Zeitung lässt grüßen.
Ja, das klingt ja, auch nicht denen, das stimmt.
Ja, natürlich. Natürlich. 1-1. Ja, glaubst du, Bayern spielt nur 1-1. Man muss ehrlicherweise sagen, Bayern hat gar nicht mal so gut gespielt. Auch ein Harry Kane war ziemlich schwach in diesem Spiel unterwegs, wie ich finde. Und spielt dann im Prinzip, holt sich mit Ach und Krach eigentlich die Führung zum 1-0, also zugegebenermaßen, Bayern hatte schon deutlich mehr Ballbesitz und so weiter, war aber nie wirklich zwingend. Und so kam es dann, dass sie halt die Führung erst am, ich glaube, in der 75. geholt haben, durch Leroy Sané, Joker hat gestochen, genau 75. Minute, und 9 Minuten später gleicht Hollerbach auf, nachdem der Urbik, Bayerns Nummer 2 und aktueller neuer Vertreter, leider den Ball ein bisschen scheiße geklärt hat. Muss man tatsächlich sagen, dass der Punkteverlust, der geht leider schon auch auf Orbik.
Ah, ja, natürlich, da sah er nicht gut aus, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber er ist halt ein junger Keeper, ne? Jetzt so auf den Eindreschen. Ich meine, klar, er hat einen Fehler gemacht, zweifelsohne. Aber der größere Fehler, ja, aber der größere Fehler ist, dass Bayern hier nur ein Tor schießt. Also ja, die haben nicht brillant gespielt, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber die haben halt im Endeffekt, hätten die ja das Ding schon 2-3 wäre vielleicht zu viel, aber 2 hätten die ja schon machen müssen. Und dann fällt dieser Fehler nicht ins Gewicht und dann sehen wir, dass Bayern hier gewonnen hat. Aber es hat nicht sollen sein. Wird der Meisterkampf dadurch jetzt spannend? Nein, das glaube ich nach wie vor nicht. Ich werde meine Meinung jetzt von letzter Woche nicht revidieren. Aber weiß ich nicht. Ja, man kann euch einen Glückwunsch an den Jungen, dass sie ja hier einen Punkt euch ergaunert hat. Crazy.
Also, ich sag mal so. Also, ich gehe ehrlicherweise nicht ganz mit. Ich finde jetzt nicht unbedingt, dass Bayern noch 1-2 Tore hätte mehr schießen müssen. Weil ich fand, dafür waren sie einfach überhaupt nicht zwingend genug. Und die Chancen, die sie hatten, waren tatsächlich für Renault jetzt auch nicht unbedingt die allergrößte Prüfung. Und ja, wo du natürlich recht hast, es war ein Fehler von Orbik, keine Frage, er wird daraus lernen. Ist natürlich jetzt super ärgerlich, aber das ist ein ganz junger Keeper. Ich glaube, das war sein, keine Ahnung, zweites Bundesligaspiel. Viele hat er ja jetzt noch nicht gemacht. Ist ja auch erst seitdem Neuer verletzt ist, darf er mal ran. Ja, also bei aller Liebe, jetzt das an ihm festzumachen, ist Quatsch. Man sollte sich eher fragen, warum spielt Bayern so fahrlässig und so ungezwungen und mit so wenig Power nach vorne. So, ich meine, die haben genug starke Leute, dass sie eigentlich nominell Union Berlin wegklatschen müssten. Haben sie aber nicht gemacht. Darum sollten sich eher die Offensivleute da natürlich hinterfragen, als der Orbik, der jetzt einmal daneben gelangt hat, beziehungsweise Scheiße geklärt hat, so, ne?
Ja, definitiv. Das ist ja auch das, worauf ich hinaus wollte. Wir müssen halt einfach ein Tor mehr machen, dann ist alles cool.
Ja.
Ne? Du musst immer damit rechnen, es kann zu jeder Zeit sein, dass dein Gegner irgendwann Lucky Pass spielt oder sonst was und dann fliegt dir einer rein und dann stehst du da mit deinem Talent.
Und, korrekt.
Ey, was soll man zum Spiel groß sagen? Ich meine, einer der wenigen Spieler, die hier wirklich eine gute Leistung gemacht haben, waren Ulis, der war und Stanisic, die waren ziemlich auffällig, die beiden.
Ja.
Und ja, Kimmich, ja, der war auch okay, aber der sah halt auch wieder beim Gegentor relativ blöd aus, wurde mit dem Ballverlust da. Und da kommt halt eins zum anderen und ja, Union lässt sich da nicht lange bitten, die nehmen das dankend an. Die werden heute Morgen auch gewacht haben und dann sagt er, meine Fresse, wir haben einen Punkt geholt, Moment, was denn da passiert?
Absolut.
Ja, absolut. Bayern wirkte so nicht sonderlich spritzig, die wirken so ein bisschen platt, vielleicht haben sie ein bisschen viel Körner in der Champions League gelassen, was ja, durchaus nachvollziehbar ist, wenn du in der Liga relativ soliden Vorsprung hast, dass du dann da mal Gang runterschaltest. Aber das war halt ein Gang zu viel. Aber dennoch, ich bleib dabei. Ich glaube nicht, dass das jetzt eine elementare Auswirkung auf die Spannung im Meisterschaftskampf hat.
Ist, glaube ich, ehrlicherweise auch nicht. Also, genau, ich denke, viel mehr gibt es zu dem Spiel jetzt auch nicht zu sagen. Ja, vielleicht lag es auch daran, dass ihnen so ein bisschen die Spritzigkeit gefehlt hat, weil das Spiel gegen Leverkusen doch kräftezehrender war, als man angenommen hat. Aber faktisch, ja, war Bayern, wie ich fand, nicht ganz auf der Höhe. Und Leverkusen macht in der letzten Sekunde quasi das 4-3 gegen Stuttgart klar und kommt wieder auf 6 Punkte ran. Aber wie du, denke ich auch, das kommt zu spät. Ich glaube, Bayern ist doch abgezockt genug und lässt sich hier nicht mehr die Butter vom Brot nehmen. Auch wenn ich tatsächlich sagen muss, und das finde ich ganz interessant, im Prinzip, also Leverkusen ist ja wieder katastrophal gestartet. Das stand ja dann zur Pause 1-0. Dann steht es auf einmal 2-0 kurz nach der Pause. Dann haut Leverkusen einen rein durch Frimpong. Das war gut gemacht. Dann aber dieses bittere Eigentor, wo ich im Prinzip schon schreien wollte am Fernseher, als ich das gesehen habe. Das ist irgendwie ganz doof gelaufen. Ja gut, und dann haut Hinkapier ihn nochmal rein. Das hat er gut gemacht, hat schnell reagiert. Und dann hatte man das Gefühl, ab diesem Moment, ab diesem 3-2 spielt nur noch Leverkusen und überrollt die. Und was ich halt krass fand, dass in der 57. Minute ja der Victor Boniface eingewechselt wurde und dann mit Schick zusammen Doppelspitze gespielt hat, was es tatsächlich relativ selten gibt. Und das hat hervorragend funktioniert. Also wirklich hervorragend. Und da muss man sich mal fragen, okay, wer das jetzt zumindest so lange wie Wirtz aus nicht spielen kann und ausfällt, nochmal eine gute Alternative, die beiden mal zusammen loszulassen.
Irgendwie Doppelsturm ist ja irgendwie unbeliebt geworden. Ich frage mich das ja auch bei Dortmund, warum nimmst du nicht einfach Brandt raus und spielst Bayer-Girassi Doppelspitze? Gibt Niko Kovac mir leider keine Antwort drauf. Ich glaube mal, das liegt hauptsächlich daran, dass sie oder auch gerade Xabi Alonso auch mehr passstarke Spieler im Mittelfeld haben will. Und dann so ein zweiter Stürmer, der da vorne mit rumchillt, lässt sich ein bisschen die Dominanz im Mittelfeld verlieren, die halt sehr, sehr wichtig ist. Ich glaube, dass das der Hauptgrund ist. Und ja, aber das war natürlich wieder, also das hat ja wirklich wieder so letztes Jahr Vibes gehabt. Leverkusen macht ja einfach, wenn das Spiel schon längst vorbei ist, einfach nochmal ein Tor und dann sagen wir alle, ja, zählt, ist dann halt so, Pech gehabt, Leute. Ne, aber eins muss man ja sagen, also Stuttgart gegen Leverkusen ist auf jeden Fall die letzten 2 Jahre absolut immer sein Eintrittsgeld wert. Da verschwendest du kein Geld, du kannst vielleicht enttäuscht sein, je nachdem, welcher Fan du bist. Aber das sind eigentlich immer ganz geile Spiele.
Also muss man sich ja auch einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? 7 Tore, davon 2 Eigentore, ein offener Schlagabtausch, erst der katastrophale Start von Leverkusen, Stuttgart deutlich besser, wie ich fand, wirklich deutlich besser. Und dann ab dem 3-2 spielt auf einmal nur noch Leverkusen und haut da einen nach dem anderen raus. Also das war schon fantastisch, ne? Und auch das Eigentor von Stiller, kann man natürlich sagen, lief ganz, ganz ärgerlich, aber das hatte Leverkusen gerade, auch Boniface, der den ja quasi vorbereitet hat, schon sehr erzwungen. Also das so fällt, war auch kein Zufall und nicht irgendwie Pech, sondern da hatte Leverkusen schon sehr, sehr, sehr darauf hingearbeitet.
Die waren hinten raus schon wesentlich besser. Aber Stuttgart ja trotzdem auch immer wieder mit dem Nadelstich, die waren ja auch nicht ungefährlich, nichtsdestotrotz.
Nein.
Ja, aber das ist ganz ehrlich, das ist doch mal ein geiles Spiel gewesen. Sowas.
Wollen wir auch häufiger sehen.
Genau, so macht Fußball gucken Spaß. Ich meine, jetzt zweite Halbzeit Dortmund Leipzig hat auch super Spaß gemacht zu gucken, wenn du es nicht gerade mit Dortmund oder Leipzig hältst, weil für die beiden war das echt nicht so geil. Ne, aber solche Spiele wollen wir auch sehen und nicht diese ganzen Grottenkekse, über die wir in der Vergangenheit immer hier gesprochen haben, was wir jetzt ja bewusst eher weglassen, weil wir da auch beide keine Freude haben. Ne? Und muss man auch mal ganz ehrlich sagen, gefällt mir so auch viel, viel besser, da bleiben wir auch bei.
Ja.
Aber dennoch, ich habe es ja schon mal gesagt, ich wiederhole mich jetzt auch gerne nochmal, der Meisterschaftskampf wird trotzdem nicht spannend und das liegt nicht daran, dass Leverkusen dafür nicht alles geben wird und Leverkusen nicht stark genug ist, das liegt einfach an der Schwäche der restlichen Liga, dass die Bayern gar nicht aufhalten können.
Und ehrlicherweise gehe ich zum einen mit, aber auf der anderen Seite sage ich dir auch ehrlich, die Meisterschaft wurde gerade auch in der Hinrunde in Spielen wie eben gegen Bochum verloren, wo Leverkusen nicht über ein Unentschieden hinausgekommen ist, gegen Kiel, wo Leverkusen nicht über ein Unentschieden hinaus ist. Das waren Spiele, die hättest du gewinnen müssen. So. Und dann würde es jetzt wahrscheinlich auch nochmal anders aussehen. Hat es nicht, und dementsprechend glaube ich einfach, dass der Weckruf jetzt im Prinzip ein bisschen zu spät kommt. Da hätte man vielleicht auch gegen Werder Bremen gewinnen müssen, dann wäre man auf einmal schon auf 3 Punkte dran gewesen. Hat man alles nicht und dementsprechend hat man viel zu spät die, ich sag mal, Einladung der Bayern genutzt, da in irgendeiner Art und Weise das ganze Ding spannend zu machen. Das kommt leider zu spät, denke ich.
Ja, aber das ist ja seit Jahren das Thema, auch ob es jetzt Leipzig war oder ob es Dortmund war, je nachdem, wer mal nah dran war. Bayern stolpert bei diesen Gegnern halt nicht, bei diesen vermeintlich kleinen. Ne? Bayern stolpert da vielleicht mal einmal im Jahr. So, und die anderen 3-4 Mal und das reicht dann halt schon. Das ist halt so. Das ist immer, das ist jedes Jahr das Gleiche. Bayern gibt sich zu selten eine Blüte. Und selbst wenn es mal ein Jahr gibt, wie, oh, waren das vor 3-4 Jahren oder so, wo Bayern sich übelst viel anbietet, ja, dann sind die anderen einfach notfalls noch schlechter, damit sie es trotzdem schaffen.
Aber wie kann man das, oder wie kann man sich das überhaupt erklären? Wie kann man sich das überhaupt erklären, dass es halt jedes Jahr immer dasselbe ist? Und dann scheint es, abgesehen jetzt mal von letzten Jahr, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, Leverkusen war der erste Meister, der nicht Bayern München hieß, seit, ich glaube, 10 Jahren oder so. Ne?
Seit zehn oder elf Jahren.
So, wo man sich dann irgendwie auch fragen muss, warum ist scheinbar kein anderes Team in der Lage, den Bayern mal Paroli zu bieten? Warum sind die meisten Mannschaften nicht da, wenn Bayern mal patzt?
Ja, weil
die sind alle inkonstant. Ja, ist das mangelnde Qualität?
Manchmal so? Ja. Aber du kannst ja jetzt nicht behaupten, dass zum Beispiel Leverkusen dieses Jahr eine mangelnde Qualität, oder es gab auch Jahre in den Dortmund oder Leipzig zum Beispiel, da mangelt es nicht in der Qualität der Spieler.
Nein, das ist einfach.
Das ist so ein bisschen das Real Madrid. Die haben einfach so ein fucking Selbstbewusstsein, so ein Selbstverständnis sich über Jahrzehnte aufgebaut. Die kommen einfach rüber und sagen, wir gewinnen hier. Punkt aus Ende. Ende der Diskussion. Und es geht oft genug gut. Sie wissen, sie bleiben dann geduldig. Sie verfallen ja auch nicht in Panik. Mhm. Also wirklich gar nicht. Ja, wir wissen alle, wenn Bayern mal richtig schlechtes Spiel hat, werden die richtig eklig und treten. Aber die kommen halt über mit so einer breiten Brust und sagen, ey, wir sind Bayern. Und da ist halt auch bei vielen Gegnern, auch gerade bei den kleineren, halt auch eine gewisse Ehrfurcht da, die vielleicht auch kam dadurch, dass es ist Bayern, oh, ich muss hier jetzt besonders viel aufpassen, die dann vielleicht auch dazu führt, dass die leichter mal einen Fehler machen, weil die einfach so viel Respekt vor diesem Gegner und dieser Qualität haben. Und ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass es wirklich so ist, dass wenn du da echt jetzt, sag ich mal, als, keine Ahnung, Heidenheim-Spieler oder so jetzt stehst, denkst du, ja, Dortmund, die verkacken eh gegen Aufstehspieler, die klatschen wir weg, ne? Und wenn dann einfach das in Bayern kommt, oh, shit, da sehen wir ja gar kein Land. Ich glaube, das ist eine Kopfsache auch viel bei den anderen Mannschaften. Mhm. Ich fand, Bayern hat letztes Jahr zum Beispiel diesen Mythos so ein bisschen verloren, aber sie haben sich dieses Jahr eindrucksvoll eigentlich schon wiedergeholt.
Ja. Ja.
Ich denke, das ist halt viel, viel Psychologie, ehrlich gesagt. Das ist einfach Niederlagen und Siege bin ja im Kopf. Das würde jeder MMA-Kämpfer und Boxer sagen auch gerne mal. Und es ist bei jedem Sport ähnlich und ich kann mir echt gut vorstellen, dass das echt so diese 5-10% sind, die einfach Bayern dann mehr Bayern-Dusel hat oder wie auch immer man es nennen will. Das ist einfach Respekt, der den Gegner halt dann auch so ein bisschen im Kopf reinkriecht.
Ja, absolut. Absolut. Ja, darum. Also, ein bisschen schade, aber wir beide glauben halt nach wie vor, Bayern wird das Ding reißen. Und ja, da muss ich tatsächlich sagen, von meiner Seite aus wäre es das jetzt erstmal. Ich denke, über die Highlights des aktuellen Spieltags haben wir jetzt mehr als ausführlich gesprochen. Und ich glaube, wirklich was Interessantes und Relevantes ist jetzt abgesehen davon auch nicht wirklich passiert, sodass ich jetzt auch sagen würde, Lass uns die Nummer hier für heute schließen.
Ja, würde ich auch sagen. Ich meine, wir haben ja gesagt, wir können ja auch mal sagen, wir sind uns nicht sicher, ob wir das jetzt wieder wöchentlich machen. Wenn der Spieltag wie dieser genug hergibt, gerne. Aber wenn der nächste jetzt einfach grützenlangweilig ist, dann nehmen wir dann zwei auf einmal. Das behalten wir uns jetzt ein bisschen vor. Wir werden uns nicht mehr sklavisch an jeder Woche halten. Wir werden es natürlich, wenn es genug zu erzählen gibt, machen wir das. Aber es muss ja, es bringt niemandem was, wenn wir hier beide gelangweilt sitzen und uns durch so einen Spieltag wählen. Das ist weder für uns eine Freude noch für euch. Das ist sinnlos.
Absolut, absolut. Darum muss man auch tatsächlich sagen, wenn jetzt mal ein Spieltag ist, wo es auch so gar keine tabellarische Rotation gibt, gar keine Entwicklung, gar keine neue Tendenz da ist, dann wird es wahrscheinlich auch nicht ganz so notwendig sein, weiter da über den Spieltag dann zu quatschen. Ne?
Nö, den greift man dann beim nächsten Mal einfach ein bisschen mit auf, wenn da noch was halbwegs Relevantes rückwirkend drin war. Genau, das einmal noch erwähnt. Und ich habe nur eine Frage für dich. Hast du dich schon mal gefragt, wie schnell ein Spitzmaulnashorn laufen kann eigentlich?
Nee, aber ich glaube tatsächlich schneller, als man denkt. Denn ich glaube, Spitzmaulnashörner wirken für den einen oder anderen recht träge.
Ich glaube, das wirkt das Nashorn generell. Aber du bist schon auf dem richtigen Riecher. Es ist wirklich ziemlich schnell. Es läuft nämlich bis zu 55 km/h. Das ist schon heftig, wenn man bedenkt, dass ein fucking Leopard 58 war das? Ich meine, ich kann mich aus irren, aber auf jeden Fall ein Breitmaulnashorn läuft bis zu 55 km/h. Das ist heftig. Davon wenn du das in der Bundesliga könntest, wärst du der Gott.
Das ist schlappe 20 Kilometer pro Stunde schneller als Jérémy Frimpong.
Stell dir das einfach mal vor. Du, die Schlange kommt komplett absurden Ball an. Ich krieg den.
Wahnsinn. Einfach mal mit 50 km/h so, ne? Die könnten einfach auf einer normalen Straße außerhalb von einer Ortschaft laufen und wären so schnell wie ein Auto.
Wäre kein Verkehrshindernis. Ja, gut. Ja, 55 ist, also machen wir sich vor, 55 ist das realistische 50.
Ja, das stimmt. Gut, aber das ist doch nochmal ein kleiner, feiner Fakt am Ende gewesen. Leute, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Für die, die bis hierhin durchgehalten haben, danke, danke, danke. Wir packen wie immer alles in die Shownotes und Dennis hat das letzte Wort.
Ja, ich will mich jetzt auch gar nicht jetzt mehr, dass sie unnötig die Länge zehren. Es hätte natürlich Gesicht, wenn ich jetzt noch ungefähr 3-4 Minuten sinnlos laber, dann könnten wir sagen, ey, eine Stunde, aber nein, das machen wir natürlich nicht. Deswegen, ja, war ein überraschend guter Spieltag mal wieder, muss ich ja gestehen. Die letzten haben mich ja eher innerlich getötet vor Langeweile. Der ging jetzt wieder. Und der von daher, ja, wir hören uns auf jeden Fall zum Bundesliga-Talk, wie wir es jetzt einfach nennen werden, wieder. Und wann? Jo, wir lassen uns überraschen auf jeden Fall. Dankeschön, auf Wiedersehen und ja, gute Nacht noch. Das passt nämlich zur Aufnahmezeit.
Perfekt. Ich wünsche gute Nacht. Tschüss.